Genau, wir sind in der Themenreihe In der Erwartung auf den Herrn. Und heute das Thema Arbeiten. Und am Anfang stellt sich vielleicht die Frage, was hat Erwartung auf den Herrn und Arbeiten miteinander zu tun? Warum ist das in dieser Themenreihe mit drin? Wenn wir an das Warten auf Jesu Wiederkunft denken, dann werden wir wahrscheinlich an solche Sachen denken, über die Daniel letzte Woche gepredigt hat. Dass wir in die Nähe Gottes kommen, dass wir Gott suchen, Bibel lesen, beten, Zeit mit Gott verbringen. Das sind Dinge, die wir in Verbindung bringen mit dem Warten auf den Herrn. Das Warten auf das Wiederkommen Jesu. Aber was hat das Ganze mit unserem Beruf zu tun? Das hört sich eher an, als sollten wir unseren Beruf aufgeben und lieber die geistlichen Dinge tun. Und Bibel lesen und beten, das ist alles viel wichtiger, damit wir vorbereitet sind, wenn Jesus wiederkommt. Vielleicht kennst du auch folgende Situation. Es ist kurz vor 5 Uhr morgens. Du liegst schön eingekuschelt, warm in deinem Bett, schläfst tief und fest. Und plötzlich geht der Zeiger auf 5. Der Wecker klingelt, reißt dich aus dem Schlaf. Deine Augen kriegst du aber trotzdem nur ganz, ganz langsam auf. Wegen einem Termin, den du gestern Abend hattest, bist du auch erst sehr spät ins Bett gekommen. Und du versuchst, ein Bein aus dem Bett zu schwingen und das andere hinterher und du weißt, heute wird auf Arbeit ein richtig, richtig stressiger Tag. Du siehst den Berg Arbeit schon vor dir und deine Motivation und deine Laune, die sind schon jetzt am Anfang des Tages ganz, ganz tief im Keller. Und wegen deiner Müdigkeit fällt es dir auch extrem schwer, dich auf Gott zu konzentrieren. Du nimmst dir zwar die Zeit und versuchst, die Bibel aufzuschlagen, aber wie du die Bibel aufschlägst, so schlagen auch deine Augen die ganze Zeit immer und immer wieder zu. Und du gehst in den Arbeitsalltag und fragst dich nur, wo ist Gott? Du lebst diesen ganzen Tag und am Ende des Tages hast du immer noch das Gefühl, ich habe keine Zeit mit meinem Gott verbracht. Und in diesen Momenten wünschst du dir, entweder Urlaub zu haben, dich krank zu schreiben oder vielleicht auch einfach nur einen Monat zu Hause sein und dich vom Staat bezahlen zu lassen, um einfach Zeit mit deinem Gott verbringen zu können. Für mich ist es schwer vorstellbar, dass jemand hier in dem Raum so einen Tag noch oder so einen Morgen noch nie erlebt hat. Und wenn das so ist, dann möchte ich ganz herzlich dazu gratulieren, dann hast du wahrscheinlich den allerbesten Job auf der ganzen Welt. Aber den meisten von uns geht es eben nicht so. Es gibt immer wieder Tage, an denen wir absolut keine Lust haben, arbeiten zu gehen. An denen wir keine Lust haben, aufzustehen. Und jeder Schritt ist eine Qual. Und dazu dürfen wir nicht nur das normale Arbeiten sehen, sondern ich möchte in dieser Predigt auch gerade zum Beispiel Studenten, Schüler, aber auch Hausfrauen ansprechen. Gerade Hausfrauen haben, glaube ich, den schwersten Job. Er geht nicht einfach 8 Stunden, sondern sie sind 24 Stunden auf Abruf da und ihre Bosse sind manchmal gnadenloser als manche Chefs von uns, wenn sie etwas wollen. Und von der Bezahlung wollen wir gar nicht erst anfangen. Also, auch ich kenne genug solcher Tage. Die Uni verlangt von einem Studenten, dass man 40 Stunden die Woche, also einen ganz normalen Arbeitstag, in Universitätskram investiert. Dann als Ehemann ist man auch dafür zuständig, Geld nach Hause zu bringen. Also muss man noch zu dem Studium arbeiten gehen. Und da ich nichts gelernt habe, dann meine Jobs sind schlecht bezahlt und natürlich kriege ich auch immer die ätzendsten Aufgaben auf Arbeit. Also kann ich absolut verstehen, wie das ist, wenn es schwer ist, zur Arbeit zu gehen. Und jetzt wollen wir uns angucken, was sagt die Bibel dazu zum Arbeiten. Paulus schreibt im 2. Brief an die Thessalonicher im 3. Kapitel ab Vers 10 folgendes. Da lesen wir, denn als wir bei euch waren, also Paulus mit ein paar Leuten bei den Thessalonicher, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Paulus gründete die Gemeinde in Thessalonich auf seiner zweiten Missionsreise. Doch weil er ziemlich schnell Gegenwind verspürte und Gefahr kam und andere Juden ihn aus der Stadt vertreiben wollten, weil er dort eine quasi Sekte aus ihren Augen gegründet hatte, musste er die Stadt verlassen. Und so konnte er die Thessalonicher nicht wirklich im Aufbau unterstützen. Aber er schickte immer wieder Mitarbeiter nach Thessalonich und sie brachten auch immer wieder Nachrichten zu Paulus. Wie ist gerade der Stand in der Gemeinde? Wie geht es der Gemeinde? Und auf diese Nachrichten antwortete Paulus mit zwei Briefen. Auffällig ist, dass in beiden Briefen die Thessalonicher davor oder wegen Faulheit ermahnt werden. Und auch unser Vers 10 deutet darauf hin, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Das heißt, wahrscheinlich schon seit der Gründung der Thessalonicher hatte Paulus Probleme mit Leuten, die faul waren und einfach nicht arbeiten wollten. Und was sagt Paulus diesen Leuten? Wer faul ist und unnütze Dinge tut, der soll Bibel lesen und beten. Nein, das sagt er eben nicht, sondern das ist das Interessante. Er sagt, wir mahnen euch im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr mit stiller Arbeit euer eigenes Brot verdient. Und das Interessante ist, dass Paulus im ersten Thessalonicher Brief auch schon sie darauf anspricht und sagt, ihr sollt arbeiten gehen, dass es wichtig ist, zu arbeiten. Und das im direkten Bezug auf die Wiederkunft Christi. Er spricht erstmal darüber, dass Jesus wiederkommen wird, wie das passieren wird. Und dann sagt er, bereitet euch vor, seid bereit für diese Wiederkunft. Und er führt einige praktische Beispiele an, wie das zu sein hat. Und eine davon ist, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen. Oder man könnte auch sagen, verwarnt die faulen Leute, die nicht arbeiten gehen wollen. Das Vorbereiten auf Jesu Ankunft beinhaltet, dass wir arbeiten gehen. Die Bibel lehrt uns nämlich Folgendes und ich möchte das mal hier drauf aufzeichnen. Und zwar, zuerst möchte ich, ganz kurz, reicht das mit dem Mikro? Ja. Zuerst ein Zeitstrahl. Das hier ist die Zeit, in der wir leben. Und hier beginnt die Ewigkeit. Wir befinden uns an irgendeinem Punkt. Das hier ist der Punkt, in dem wir leben. Und das bist du. Die Bibel sagt jetzt Folgendes. Und zwar, das ist das, was Paulus meint im Thessalonicher Brief. Die Bibel lehrt uns, wir sollen in einer Ewigkeitsperspektive oder mit einer Ewigkeitsperspektive leben. Das heißt, wir sind hier, sollen aber als Christen daran denken und darauf hoffen, dass noch etwas nachher kommt, dass Jesus wiederkommt. Das ist die Perspektive, mit der wir leben. Aber die Bibel hört dabei nicht auf und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch als Christen nicht vergessen dürfen. Die Bibel sagt, wenn ihr auf diese Ewigkeit schaut, dann wird diese Ewigkeit etwas in eurer Gegenwart verändern. Und das ist, was Paulus sagt. Er spricht von der Ewigkeit und sagt, schaut auf die Ewigkeit und das wird euer Handeln im Hier und Jetzt verändern. Also eine Ewigkeitsgegenwartsperspektive. Ein ziemlich langes Wort, habe ich mir ausgedacht, aber mir hilft das. Eine Ewigkeitsgegenwartsperspektive. Das heißt, das Problem ist nämlich Folgendes. Wenn wir jetzt sagen, wir konzentrieren uns nur auf die Ewigkeit, das kann ganz schnell passieren, dann haben wir ein kleines Problem. Weil wenn wir uns nur auf die Ewigkeit fokussieren werden, dann werden wir anfangen, uns aus der Welt zurückzuziehen. Uns wird egal sein, was hier passiert in der Politik um uns herum. Uns wird unsere Stadt, unser Land, alles wird uns egal sein, weil wir nur noch sitzen werden und in unserem Kämmerlein ganz alleine. Aber Jesus sagt, ihr sollt ein Licht für die Welt sein. Und wir werden den Auftrag Jesu, Licht für die Welt sein, nicht mehr tun, wenn wir nur die Ewigkeitsperspektive haben. Wenn wir aber anfangen, nur in der Gegenwart zu handeln und vergessen, was in Zukunft passiert, dann werden wir in einen blinden Aktivismus verfallen. Wir werden vergessen, was unsere Hoffnung, was unser Ziel ist. Und unser Handeln wird kraftlos werden. Deswegen ist es wichtig, dieses Bild ist ganz einfach zu merken. Wir sollen in die Ewigkeit schauen und uns von der Ewigkeit her verändern lassen. Das heißt für unseren Beruf, im Warten auf den Herrn sitzen wir nicht untätig rum, sondern wir gehen arbeiten. Dazu natürlich eine wichtige Anmerkung. Manchmal nimmt man sich die Zeit, und wir haben einige unter uns, die sagen, ich lege meinen Beruf eine Zeit lang auf Seite, um dafür zum Beispiel Bibelschule zu machen. Und das ist etwas ganz anderes. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir als Gemeinde, wir wachsen und wir brauchen einen Ältesten, der eingestellt wird. Und auch das ist eine ganz andere Möglichkeit. Aber das sind Sonderfälle. 99% der Gemeindemitglieder werden arbeiten gehen. Und deswegen geht diese Predigt vor allem darüber. Falls ihr Fragen zu den anderen Themen habt, können wir gerne nach dem Gottesdienst nochmal darüber sprechen. Aber heute soll es um unseren ganz normalen Job gehen. Für jeden von uns stellt sich die Frage, was verändert sich, wenn wir unsere Arbeit von Gott beeinflussen lassen? Und ich möchte mit euch heute 3 Ziele besprechen, die wir haben. Dabei soll das erste Ziel die Grundlage sein, um die anderen überhaupt erreichen zu können. In Kolosser 3, Verse 22 bis 25 lesen wir: Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ein Sklave zu sein, das war das schlimmste Arbeitsverhältnis, in dem man zur damaligen Zeit stehen konnte. Du hattest kein Bestimmungsrecht über dich selbst. Und wenn du Pech hattest, dann hattest du noch einen grausamen Herrn, der dich rumkommandierte, der dich folterte, der dich schlug. Und genau diesen Menschen, die in einem grausamen Arbeitsverhältnis standen, rät Paulus das, dass sie in völliger Hingabe ihre Arbeit tun sollen. Denn, und das ist der Punkt, sie dienen zwar äußerlich gesehen den Menschen. Wenn man von außen guckt, sieht man, ein Sklave dient dem Herrn. Aber Paulus sagt, eigentlich arbeitet ihr für Gott. Er argumentiert nachher und sagt, ist es nicht Gott, der euch nachher den wirklichen Lohn auszahlen wird? Gott als der Arbeitgeber. Gott zahlt uns diesen Lohn, diesen unvergänglichen, unverwelklichen und unbefleckten Lohn, wie Petrus es nennt. Paulus sagt, dieser Lohn, den Gott euch zahlt, ist so groß, das ist der eigentliche Lohn für euch und ihr arbeitet nicht für Menschen, sondern für Gott. Und dieses Prinzip lässt sich nahtlos auf unseren Beruf übertragen. Ob wir selbstständig sind oder Arbeitnehmer, alles, was wir arbeiten, arbeiten wir für Gott. Und das gilt nicht nur für Robert oder Waldemar, die Missionswerk arbeiten. Das gilt nicht nur für das Lobpreisteam, das hier vorne steht. Das gilt auch nicht nur für den reichen Geschäftsmann, der mega viel von seinem Gehalt spendet. sondern alles, was wir arbeiten, arbeiten wir den Herrn. Das haben schon die alten Helden in der Bibel verstanden. Sie ehrten Gott, wenn sie Schiffbruch erlitten. Sie ehrten Gott in der Gefangenschaft. Und sie ehrten Gott, wenn sie auch einfach nur die Schafe hüteten. Und auch wir können Gott mit jeder Arbeit ehren, sei es als Postbote, als Mutter, als Student oder Schüler oder als Arbeitgeber. Mit jeder Arbeit, die wir tun können, können wir Gott ehren. Und diese Wahrheit, wenn wir das verstehen, hat sie die Kraft, unser Leben zu verändern. Ich möchte das mal an einem Beispiel an Kindern klar machen. Kinder mögen es oft nicht, zur Schule zu gehen. Ich kenne das von mir selbst. Man hat sich immer gequält und es war nicht so schön. Und Eltern kamen oft zu mir zumindest, aber das ist ein Satz, den wahrscheinlich alle Eltern schon mal gesagt haben, und die haben gesagt, Fabi, das tust du nicht für dich. Du gehst zur Schule, damit du nachher eine bessere Zukunft hast. Und wo sie recht hatten, hatten sie auch recht. Natürlich, wenn ich zur Schule gehe, werden meine Eltern nicht wirklich davon profitieren. Vielleicht, dass ich früher ausziehe als sonst, aber an sich werden weder die Lehrer noch die Eltern davon profitieren, dass ich ein guter Schüler bin. Die Lehrer kriegen auch nicht mehr Geld dafür. Wenn man als Kind, ich habe es zwar nie begriffen, aber wenn ein Kind das begriffen hat, und ich hatte solche Mitschüler, dann änderte sich die ganze Arbeitsmoral in der Schule. Diese Wahrheit, sie begriffen sie, sie fingen an, das in ihrem Alltag zu integrieren und sie veränderte ihr Handeln, weil sie wussten, ich tue das nicht für meine Eltern, nicht für meine Lehrer, noch für sonst jemanden, ich tue das für mich, damit ich eine Zukunft habe. Und hier haben wir eine Wahrheit, die noch viel größer als das ist. Wir arbeiten nicht für unseren Boss, nicht für unsere Firma, auch nicht für uns, sondern für den allerbesten Arbeitgeber, den wir uns nur vorstellen können. Für einen barmherzigen, gnädigen, liebevollen Arbeitgeber, der uns mit einem Lohn überschüttet, der es noch nicht mal wert ist für das, was wir gearbeitet haben. Für so jemanden dürfen wir arbeiten. Und ich finde das eine unglaubliche Ermutigung. Ich habe schon gesagt, meine Jobs, die ich habe, sind meistens ziemlich ätzend. Und ich quäle mich dadurch. Ihr glaubt nicht, wie viel angenehmer es war, diese Woche zu arbeiten, als ich in der Predigtvorbereitung war. Ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich habe mir immer wieder auf Arbeit habe ich gesagt, ich arbeite nicht für diese Firma, sondern ich arbeite für den Herrn. Und ich habe mir erstens mehr Mühe gegeben, weil ich wusste, es ist nicht für die Firma, es ist für Gott. Und Gott wird sich daran erfreuen. Und zweitens war der Arbeitstag auch viel mehr zu ertragen. Es war viel schöner zu arbeiten, weil ich wusste, Gott hat Freude daran. Das nächste Mal, wenn du lustlos auf Arbeit bist, wenn du müde und kreativlos bist, wenn du dazu geneigt bist, aufzugeben, wenn du dazu geneigt bist, die Grausamkeiten deines Chefs oder deines Vorarbeiters mit unterdurchschnittlicher Arbeit zu bestrafen, dann erinnere ich dich daran, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und dieses Ziel der Arbeit ist die Grundlage für unsere beiden anderen Ziele, die Gott auch noch mit unserer Arbeit verfolgt. In allererster Linie dienen wir dem Herrn. Und dann ist es uns auch möglich, andere Sachen damit zu erreichen und Gott dadurch Platz zu geben, in unserem Leben zu wirken. Denn, wir kommen zum zweiten Punkt, in 1. Thessalonicher 4, Verse 10 bis 12 steht, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Warum? Damit ihr anständig wandelt gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind und niemand nötig habt. Paulus sah eine Gefahr, die Gefahr, dass das Evangelium wegen der Faulheit der Thessalonicher herabgestuft wird, abgewertet wird. Nichtchristen, die sehen würden, wie diese Thessalonicher handeln und faul rumliegen, könnte das vom Evangelium abschrecken. Und darum ermahnt sie Paulus, seid fleißig, damit ihr ein gutes Zeugnis habt vor denen, die da draußen sind. Und damit ging Paulus gegen den Geist der Zeit. Das ist ganz interessant. Denn gerade in Griechenland zu dieser Zeit wurde körperliche Arbeit von reichen und mächtigen Menschen weitgehend vermieden. Wenn nicht sogar eher besser gesagt verachtet. Da sie als niedrige Arbeit und als Unfreiheit galt. Und gute Arbeit war, wenn man sitzt und nachdenkt und rumphilosophiert und Politik macht. Niedrige Arbeit, körperliche Arbeit, sollte von Sklaven, Dienern und Mägden gemacht werden. Und möglicherweise folgten auch einige der Thessalonicher diesem Gedankengang. Ich meine, Thessalonich war die Hauptstadt von Mazedonien, das heutige Griechenland. Und wahrscheinlich, es ist sehr, sehr gut möglich, dass sie auch genau das dachten, dass sie dachten, die niedrige Arbeit können die Sklaven, unsere anderen Menschen tun und wir werden uns jetzt über Politik nachdenken, wir werden rumphilosophieren. Und Paulus sagt, hört auf mit diesen unnützen Sachen. Fangt an, richtig zu arbeiten. Denn wenn ihr arbeitet, könnt ihr den Menschen, die vielleicht selber nur körperlich arbeiten können, zeigen, dass sie nicht weniger wert sind, sondern dass Gott auch diese Menschen liebt. Also Arbeit als Möglichkeit zur Mission. Immer wieder, habe ich die Möglichkeit, mit einigen Bibelschülern zu sprechen, vor allem vom BSB. Und wenn ich mit ihnen nach dem BSB über ihre Zeit spreche und sie frage, wie es so war, dann schwärmen sie alle darüber, wie schön es doch war, im Glauben zu wachsen und da einfach Schritte zu tun. Aber es gibt eine Sache, die alle oder die fast jeder bemängelt am BSB. Sie sagen, weißt du Fabi, das Problem ist, du bist die ganze Zeit in so einer, sie nennen das heilige Blase. Irgendwie nehmen alle den gleichen Begriff. Also sie nennen das diese heilige Blase. Du bist auf diesem Berg, du studierst mit Christen, du lernst mit Christen, du deine ganze Freizeit verbringst du mit Christen. Aber du weißt nicht, wem du das weitergeben kannst. Sehr oft klagen sie quasi darüber, dass sie sind so voll vom Geist und lernen so viel, aber sie können so wenig an Nichtchristen weitergeben, so wenig Zeit mit ihnen verbringen, weil diese Nichtchristen einfach gar nicht da sind in ihrem Umfeld. Und deswegen auf der Arbeit haben wir diese Möglichkeit, im Studium, in der Schule haben wir diese Möglichkeit. Wir haben ganz viele Menschen, die Gott noch nicht kennen, in unserem Umfeld und wir dürfen ein Zeugnis für diese Menschen sein. Und das Tolle daran ist, wir müssen noch nicht mal eine Gabe zum Reden haben. Ihr müsst kein Prediger oder Missionar sein, um auf Arbeit ein Zeugnis sein zu können. Paulus sagt nicht, geht auf Arbeit und bequatscht dort die Leute von Jesus, sondern Paulus sagt, geht zur Arbeit und seid dort ein Zeugnis. Wir können auf so viele Arten ein Zeugnis sein. Ich möchte mal ganz paar praktische Beispiele aufzählen. Wir können ehrlich sein. Dr. Jung war vor 2-3 Wochen hier und er hat erzählt, wie er als junger Auszubildender im Büro saß und dann sagt sein Ausbilder zu ihm, wenn dich jemand anruft, dann sag, ich bin nicht da. Und Dr. Jung hatte so mit seinem Gewissen zu kämpfen, weil er war gerade Christ geworden und er sagte sich, ich muss doch irgendwie ehrlich sein. Und so traute er sich und sagte zu ihm, es tut mir leid, aber das kann ich nicht sagen. Darf ich irgendwas anderes sagen? Und er zeigte ihm, weil ich Christ bin, möchte ich ehrlich sein. Ehrlich sein zu den Menschen, ehrlich sein zu meinem Arbeitgeber. Das kann auch sein, dass wenn an unserer Arbeit bis 4 Uhr geht und der Arbeitgeber sagt, ihr sollt bis 4 Uhr arbeiten, dass wir bis 4 Uhr auch auf der Arbeit bleiben. Wir können Zeugnis sein, indem wir fleißig sind, auf der Arbeit. Nicht rumsitzen, uns irgendwie vor der Arbeit zu drücken, sondern anpacken und unser Bestes geben, mit voller Aufmerksamkeit. Wir sollten nicht bekannt sein für unsere super Wochenendgeschichten, die wir immer in der Pause erzählen, sondern wir sollten dafür bekannt sein, dass wir ackern am harten Montagmorgen. Wir können Zeugnis sein, indem wir unseren Kollegen dienen. Das fängt ganz einfach an, indem wir uns vielleicht mal bereit erklären, einen Kaffee für alle zu holen. Das geht auch darüber, unsere Kollegen vielleicht mal nach Hause einzuladen, Interesse zu zeigen an der Arbeit und am Leben unserer Kollegen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, unsere Mitmenschen auf Arbeit mit Liebe zu überschütten. Und das Gleiche können wir natürlich auf Schule und Studium und solche Dinge ummünzen. Wir als Christen sollten nicht das moralische Thermometer unserer Arbeit sein und nur anzeigen, wie schlecht sich doch unsere Mitmenschen verhalten, sondern, und deswegen habe ich das Bild oben ausgewählt, wir sollten das Thermostat sein, das das Klima auf unserer Arbeit verändert. Wir sollten nicht das Thermometer sein, sondern das Thermostat, das das Klima unserer Arbeitsstelle verändert. Natürlich, und deswegen ist es auch so wichtig, deswegen habe ich es am Anfang betont, das geht nur auf der ersten Grundlage. Das ist nur möglich, wenn wir unseren Beruf zur Ehre Gottes tun. Wenn wir versuchen, ein Zeugnis zu sein, ohne auf der Grundlage das zu tun, Gott damit zu ehren, dann ist das Ganze nutzlos. Aber ich möchte euch ermutigen, lasst uns gemeinsam für das, weil Gott uns beschenkt hat, weil Gott uns so viel gegeben hat, das weitergeben. Und auf dieses Geschenk geht auch unser dritter Punkt. Und zwar nicht nur wir sollen von unserem Beruf profitieren, sondern in Epheser 4, Vers 28 steht, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Dieser Vers steht, wie Jonathan das vorhin vorgelesen hat, in einer Reihe von Aufforderungen, in denen Paulus dazu appelliert, nicht mehr den alten Lebensstil nachzufolgen, der ohne innere Substanz, dunkel und von Gott entfernt ist, sondern sich einen Lebensstil anzueignen, der wahrhaft gerecht und heilig ist. Und Paulus benutzt dafür das Anziehen und das Ausziehen von Klamotten, von Kleidung. Wenn die Epheser Christus wirklich angenommen haben, sagt Paulus, dann haben sie den alten Menschen ausgezogen und sie werden verwandelt durch den Geist und haben auch schon den neuen Menschen angezogen. Das bedeutet nicht, dass die Epheser jetzt alles richtig machen. Im Gegenteil. Es heißt, dass Gott einen Prozess in ihnen losgetreten hat, in dem sie danach streben, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und für unser Thema Arbeit bedeutet das, gerecht und heilig zu leben heißt, wir entfernen uns vom Stehlen, geben das Stehlen auf und gehen dazu über, uns Mühe zu geben und zu arbeiten, um den Bedürftigen etwas Gutes tun zu können. Gott benutzt also das Prinzip der Multiplikation. Er beschenkt nicht einfach jeden Einzelnen, sondern Gott macht es gerne, er beschenkt einzelne Personen, damit diese einzelne Person von diesem Geschenk weitere Geschenke geben können. Gott hat dich nicht nur beschenkt, damit du beschenkt bist, sondern dafür, dass du auch andere Geschenke an andere weitergeben kannst. Und auch hier finde ich, Kinder sind ein gutes Beispiel dafür. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war noch ziemlich jung. Wir waren mit unserer Familie auf dem Weg vom Gottesdienst nach Hause. Und unser Auto machte langsam schlapp. Und meine Eltern waren auf der Suche nach einem neuen Auto. Wir kamen an einer Ampel zu stehen und plötzlich fuhr neben uns ein Porsche Cayenne. Das ist ein Geländewagen von Porsche. Und mein Vater fing an zu schwärmen. Was für ein schönes Fahrgefühl das doch sein muss. Was für ein schönes Auto das ist und dass es sein Traumauto schlechthin ist, das er sich niemals leisten kann. Ich saß hinten auf der Rückbank, hörte mir das Ganze erstmal ganz in Ruhe an. Und dann begann ich mit einer Ansage. Ich sagte, Mama, Papa, wenn ich mal groß bin und Geld habe, dann werde ich euch einen Porsche Cayenne schenken. Naja, mittlerweile habe ich Zweifel, dass ich je so viel Geld habe, das überhaupt bezahlen zu können. Aber es verdeutlicht ganz gut. In meinen Gedanken war die Idee, ich gehe arbeiten, um meinen Eltern das beste Geschenk zu machen, was sie sich jemals hätten vorstellen können. Ich wollte nicht arbeiten, um für mich etwas Schönes zu bekommen, sondern mein Wunsch war es, den Eltern etwas weiter schenken zu können. Leider verlieren wir als Erwachsene ziemlich schnell diesen Blick für unsere Mitmenschen. Das liegt auf der einen Seite an unseren Sorgen, an unserer Verantwortung, die wir gegenüber unseren Ehepartner und unseren Kindern haben. Aber vor allem liegt das an dem Egoismus, der in uns immer weiter wächst. Uns reicht oft nicht das, was wir haben. Alles muss größer und besser sein. Alle 2 Jahre ein neues Handy, ein größerer Fernseher, ein schöneres Auto, neue Möbel und neue Klamotten, obwohl der Schrank schon aus allen Nähten platzt. Und oft, wenn wir solche Ausgaben tätigen, dann reden wir uns ein, wie nötig wir es doch haben. Wie wichtig es ist, dass wir genau das jetzt brauchen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann reden wir uns das nur ein. Wir sagen uns zum Beispiel, ja, mein Handy ist so langsam, damit kann ich nichts mehr anfangen. Oder wir sagen uns, die Möbel sind schon so alt, die fallen schon alle auseinander. Und bitte denk nicht, ich wäre da besser. Das ist eigentlich richtig peinlich. Aber vor 2 Wochen war ich noch der vollen Überzeugung, dass wir einen größeren Fernseher brauchen zu Hause. Wirklich. Und dann waren wir mit den Männern wandern und ich habe mich mit jemandem unterhalten und habe mich darüber ausgelassen, dass wir Menschen voll oft denken, wir brauchen Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Dabei fällt mir ein, ich bin so ein Idiot. Warum will ich diesen Fernseher? Noch an dem Tag bin ich zu Sophia gegangen und habe gesagt, Sophia, klar, wir haben einen kleinen Fernseher, aber es reicht. Wir haben mehr als manche anderen. Und ich habe ihr gesagt, lieber investiere ich das Geld am Ende des Monats, was wir übrig haben, in irgendjemand anderen, der es nötiger hat, als mir einen neuen Fernseher davon anzuschaffen. Sophia war sehr glücklich darüber, sie wollte diesen Fernseher eh nicht haben. Aber das ist genau das und ich dachte mir so, Gott hat mich auf frischer Tat ertappt. Es ist nicht so, dass ich euch da irgendwie zeigen kann, wie es genau geht. Und es wird immer wieder sein, dass wir gerade mit unserem Konsumverhalten immer wieder neu reflektieren müssen, was brauchen wir wirklich, was ist jetzt wirklich wichtig und was können wir vielleicht lassen. Und ich weiß, unser Geld ist ein sehr unangenehmes Thema, weil es ja unser Geld ist. Und wir lassen uns sehr ungerne etwas darüber sagen. Und vielleicht denkst du dir auch, ja, es ist eigentlich ziemlich unverschämt, dass der da vorne jetzt genau über Geld spricht. Aber Fakt ist, Gott hat dir deinen Beruf, deinen Arbeitsplatz, deinen Job gegeben, damit du Geld verdienst, um anderen auch etwas Gutes tun zu können. Wie das steht, um den Bedürftigen etwas geben zu können. Wenn du am Ende deines Lebens mit Jesus an einem Tisch sitzt und er holt einen dicken, fetten Ordner raus, auf dem dein Name steht, und er schlägt das Inhaltsverzeichnis auf und du siehst, wie sein Finger auf das Kapitel Finanzen geht. Was für ein Bauchgefühl hättest du? Würdest du dich freuen, mit ihm darüber zu sprechen, wie du mit deinen Finanzen umgegangen bist? Oder hättest du schon bei dem Gedanken daran ein unangenehmes Bauchgefühl, weil du wüsstest, ich habe nicht so viel getan, wie ich eigentlich hätte tun können? wie es eigentlich hätte besser sein können. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst so, ah, mein Bauchgefühl wird eher sagen, ist nicht so gut, dann ist es vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir was in unserem Leben ändern können. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir mehr geben können, als wir es vielleicht gerade tun. Dabei möchte ich ganz fest betonen, ich möchte euch kein Gesetz daraus machen. Es ist nicht so, dass wenn du es zum Beispiel nicht schaffst, jeden Monat 10% zu spenden, dass du dann nicht in den Himmel kommst. Darum geht es gar nicht. Und es geht auch nicht darum, dass wenn du es nicht schaffst, das zu machen, zu spenden für einen Monat, dass Gott dich dann nicht mehr liebt. Das ist es nicht. Sondern ich möchte euch ermutigen, werdet euch bewusst, wie viel Gott euch schenkt. Und dann werdet ihr aus freien Stücken, aus eurem Herzen heraus, weil ihr Gott liebt, geben. Das ist das biblische Prinzip. Gott möchte nichts, was ihr euch erzwingt und wo ihr das eigentlich am liebsten selber für euch behaltet, sondern Gott möchte nur etwas gegeben bekommen, was aus freien Herzen, aus freien Stücken geschieht. Und das Coole ist, die Bibel lässt uns da viel Freiheit, wie wir das einsetzen können. Wir müssen nicht unbedingt das Geld hier in diese Gemeinde geben, sondern ich kenne ein Ehepaar, die haben sich zur Aufgabe gemacht, Nicht-Christen immer wieder einzuladen, für sie Essen zu kochen, sie zu bewirten und so ein Zeugnis für Nicht-Christen zu sein. Auch hier investieren sie Geld nicht für sich, sondern für ihre Mitmenschen. Und sie sagen, wir investieren das Geld in Gottes Reich und es ist für uns auch eine Spende. Und das ist vollkommen okay. Die Gemeinde in Köln-Ostheim, in der Gemeinde haben die ein paar Männer, die handwerklich sehr begabt sind. Die haben zusammen eine WhatsApp-Gruppe gemacht, in der sie sich immer wieder absprechen und Witwen die Autos kostenlos reparieren. Und sie bezahlen sogar die ganzen Bauteile für diese Witwen. Wie ihr seht, es gibt mehrere Möglichkeiten, sein Geld zu spenden. Es muss nicht immer nur dieses Geld in die Gemeinde geben sein, sondern Geld in Gottes Reich investieren, was du von Gott geschenkt bekommen hast. Und deswegen möchte ich nochmal zum Schluss ganz praktisch werden, wie man genau das machen kann. Erstens, fang vielleicht mal an, ein Haushaltsbuch zu führen. Dazu gibt es auch einige gute Apps. Das haben Sophia und ich jetzt gemacht. Und dadurch fängt man an, einen Überblick zu haben, okay, für welche Ausgaben, wie viel gebe ich zum Beispiel für Lebensmittel aus? Darauf kann man nicht verzichten. Wie viel gebe ich für andere Sachen aus? Und das hilft, darüber einen Überblick zu bekommen, wie viel habe ich eigentlich, was ich geben kann und wie viel brauche ich? Zweitens, bei größeren Investitionen überlege dir 3-4 Mal, wie notwendig das wirklich ist, bevor du diese Ausgabe tätigst. Und drittens, mache dir Gedanken, was du mit deinem Geld anfangen willst. Ein weiser Mann riet mir und sagte mir, Fabi, ich habe eine Regel, 10% spende ich, 10% spare ich, 10% spende ich, 10% spare ich und die 80% nutze ich für den Monat, um darüber hinzukommen. Und es ist klug, am Anfang beides zu machen, also 20% auf Seite zu legen. Und dann am Ende des Monats kannst du immer noch gucken, okay, ich komme nicht ganz damit klar, da muss ich von dem Gesparten vielleicht was abziehen. Weil dadurch sind wir nicht naiv. Weil man kann auch naiv mit dem Geld umgehen, wenn man alles immer weggibt und von anderen dann immer bekommen muss, weil man selber kein Geld mehr hat, dann ist es ja auch keine Lösung. Aber ich finde das eine sehr gute Regel. Weil so, falls mal schwerere Monate kommen, wo vielleicht irgendwelche Steuern gezahlt werden, wo in Monate, in denen das Auto kaputt geht, dann hat man sich gespart und auf Seite gelegt. Und trotzdem finde ich das eine sehr gute Regel. Aber es ist nur eine Idee. Ihr könnt da selber gucken, wie genau ihr damit umgehen wollt. Wichtig ist, dein Beruf dient zum Geben. Und ich möchte nochmal zum Schluss der Predigt die 3 Punkte zusammenfassen. Die Grundlage ist, dein Beruf dient zur Ehre Gottes. Und wenn ihr heute etwas mitnehmt, wenn ich mir wünsche, dass ihr heute etwas mitnehmt, dann ist es dieser Punkt. Versucht immer wieder auf Arbeit euch daran zu erinnern, ich arbeite nicht für die Menschen, sondern ich arbeite für Gott. Und dann wird auch dein Beruf zum Zeugnis werden. Dein Beruf dient zum Zeugnis. Und als drittes, dein Beruf dient zum Geben. Wenn du hier sitzt und weißt, für diesen Arbeitgeber würde ich auch gerne arbeiten. Und du weißt, du bist noch gar nicht bei Gott angestellt. Du hast noch gar keine Entscheidung für ihn getroffen. Dann möchte ich dir sagen, Gottes Firma hat ganz viele Plätze frei. Für jeden Einzelnen von euch. Ihr dürft gerne kommen und Gott lädt euch ein, bei ihm eingestellt zu werden. Es gibt nichts Schöneres, als für Gott zu arbeiten. Ihn als Arbeitgeber zu haben, ist das Beste, was man sich vorstellen kann. In dieser Einladung steht, du kannst gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen, zu Eugen kommen. Wir können gerne darüber reden. Und genau, ich möchte mit einem Zitat enden, was Dorothy Sayers mal gesagt hatte. Sie sagte, ich wage zu schwören, dass niemals krumme Tischbeine oder schlecht sitzende Schubladen aus der Schreinerei in Nazareth kamen. Und wenn schon der König selbst Hand anlegte, um in einer Schreinerei zu arbeiten, wie viel mehr sollten wir uns nicht Beispiel an ihm nehmen? Amen.